im Programm steht der Böse und wie man ihn erkennt, glaube ich. So heißt es ja im Programm. Ursprünglich wollte ich den Titel mal Spiritual Warfare nennen, war aber beim Organisator dieses Treffens nicht durchsetzbar. Ich glaube, irgendwie Anglizismen liegen ihm nicht so.
Der ist doof, der hat das nicht verstanden.
Der hat das nicht verstanden, das glaube ich auch. Ja. Er hat aber natürlich viel damit zu tun. Also ich komme da gleich auch nochmal dran an dem Thema vorbei, an dem Begriff, warum ich ihn auch so schön finde eigentlich. Die Engländer, die das eben, oder Amerikaner insbesondere, die Spiritual Warfare nennen. Eigentlich geht es um das Böse. Ich habe ein paar Bücher hier liegen, die werde ich jetzt nicht draus zitieren, nur einfach als Anregung, falls der ein oder andere das Thema ein bisschen selber vertiefen möchte, dann eignen sich solche Sachen da nachzulesen. Eine kurzweilige Geschichte davon ist von C.S. Lewis, kennt vielleicht der eine oder andere, Screwtape Letters, die Dienstanweisung an einen Unterteufel, wo also ein Teufel einer dieser Dämonen seinem Neffen schreibt, wie er jetzt mit einem Delinquenten umzugehen hat, um den auf die dunkle Seite zu ziehen, ja, und immer wieder darauf hinweist, dass das gar nicht so leicht ist, aber dass man da trickreich arbeiten muss. Und im Vorwort von diesem Buch schreibt C.S. Lewis im Prinzip über zwei große Tricks des Teufels. Kennen wahrscheinlich auch die meisten schon. Der erste Trick ist der, uns glauben zu machen, dass es ihn gar nicht gibt. Und der zweite Trick, der ist auch perfide, nämlich wenn wir dann tatsächlich der Ansicht sind, dass es ihn gibt, ihn für wichtiger und mächtiger zu halten, als er tatsächlich ist. Ja, also das ist vielleicht mal so die beiden großen Tricks des Teufels vorab. Also ja, den Teufel gibt es, aber durch unsere Erlösung, durch den Erlösungstod und Auferstehung von Jesus, hat er bereits verloren. Er kann nur noch Schaden anrichten, und das ist das genau das, was er versucht. Er versucht also, uns von der Seite Gottes wegzuziehen, ja, und auf seine Seite zu ziehen. Und ich sag mal so, wenn man sagt, okay, es gibt den Teufel, es gibt eine Hölle, und wir wissen von Jesus aus der Bibel, ja, der Pfad ins Paradies ist schmal, ja, die Tür ist eng, dann ist es vielleicht gar nicht verkehrt, sich mal damit zu beschäftigen, was der Teufel ist, was er kann, was er nicht kann, und ja, wie man letzten Endes vielleicht auch damit umgehen kann. Der Teufel, bezeichnet auch als Satan, Verwirrer oder Luzifer, Engel des Lichts, war sowas wie, oder der Überlieferung nach, sowas wie der Big Shot unter den Engeln eigentlich. Ja, also der Große, und eine Problematik hatte er, Demut war nicht sein Ding. Ja, oder ist nicht seins. Das Dienen, sowohl das Dienen Gott, gegenüber Gott, aber auch das Dienen den Menschen gegenüber, wofür die Engel letzten Endes auch geschaffen sind, das wollte er nicht und hat sich insofern dann eben von Gott abgewandt. Und diese Entscheidung des Teufels ist insofern unumkehrbar, weil er natürlich als Geistwesen, oder nicht natürlich, sondern ist Teufel, wie jeder Engel, ist ein Geistwesen, mit nicht allmächtig, ja, hat auch durchaus Einschränkungen, aber er hat eine sehr, sehr starke Erkenntnis dessen, was er tut. Und insofern kann man sagen, wenn der Teufel tatsächlich eben nicht mehr umkehren kann, dann liegt das nicht daran, dass Gott das nicht wollen würde, sondern weil das tatsächlich eben tatsächlich faktisch nicht geht. Ja, also der Teufel, die Dämonen haben sich in einer Art und Weise entschieden, mit voller Erkenntnis der Konsequenzen, die sich daraus ergeben, dass es eben keine Umkehr an dieser Stelle geben kann. Das ist, finde ich persönlich, ein sehr interessanter Zusammenhang, insbesondere im Vergleich zu uns Menschen, wo wir tatsächlich sagen, okay, wir fallen ab und zu schon mal über bestimmte Themenstellungen, stolpern über unsere Unzulänglichkeiten, haben aber immer die Möglichkeit, tatsächlich auch nochmal wieder umzukehren. Ja? Der Teufel ist da an diesem Rad, dreht er mit, komme ich aber gleich nochmal zu. Ja? Also wir haben tatsächlich diese Möglichkeit. Ich hangel mich dann bei diesem Vortrag ein bisschen an diesem Buch hier vorbei, so ein Schwert vorne drauf, großartig. Manual for Spiritual Warfare heißt das Buch, da geht es um Spiritual Warfare, ich habe es eben gesagt, das ist eigentlich der Titel darin. Genau darum, um den Teufel, da gibt es einige Kapitel, da werde ich mich durchhangeln. Das ist insofern auch sehr schön lesbar, wenn man des Englischen mächtig ist. Auf Deutsch gibt es das, glaube ich, nicht, habe es jedenfalls nicht gefunden. Auch noch entsprechende Gebete, Hinweise auf Bibelstellen, Hinweise auf Lehrtexte aus der katholischen Kirche. Vielleicht das nochmal als Hinweis, das wird einen leicht katholischen Einschlag haben jetzt gleich, aber nicht nur. Ja, also aber das ist ein katholisches Buch tatsächlich. Ja, der Autor hat das geschrieben, verweist auf die Bibel, Katechismus, katholische Lehre. Das heißt nicht, wenn es ein katholisches Buch ist, dass nicht der ein oder andere liberale Katholik da möglicherweise Schwierigkeiten mit haben würde. Also wenn ich eine Vorstellung habe von Allerlösung und so und wir kommen alle in den Himmel, dann wird das Buch für den eher schwierig sein, weil es eben tatsächlich eine Möglichkeit gibt, Möglichkeit in Anführungszeichen, dass wir eben diesen Himmel nicht erreichen. Ja, dass es den Teufel nicht gäbe, dem widerspricht eigentlich schon Jesus, der immer wieder auf ihn hinweist, zum Beispiel auch der Apostel Paulus, der das sagt, der noch unsere ganze Erfahrung, wie gesagt, die Welt, wie sie uns umgibt, ist bei einem allmächtigen und allgütigen Gott eigentlich so gar nicht erklärbar. Ja, also so ist jedenfalls auch meine Sichtweise darauf. Ich würde sogar so weit gehen, wer nicht an den Teufel glaubt, also glaubt im Sinne von, dass es ihn gibt und dass es da einen entsprechenden Gegenspieler gibt, der wird über kurz oder lang auch an dieser Theodizee-Frage, also die Frage, warum gibt es eigentlich Leid bei einem allgütigen und allmächtigen Gott, verzweifeln. Ja? Jedenfalls dann, wenn er sich nicht irgendwie naiv dann irgendwas zusammenbaut oder sowas. Ne? Ich fange mal an mit einem Zitat aus dem Petrusbrief. Seid nüchtern und wachsam, kennen wahrscheinlich auch viele die Textstelle, euer Widersacher, der Teufel, geht wie ein brüllender Löwe umher und sucht, wen er verschlingen kann. Leistet ihm Widerstand in der Kraft des Glaubens, wisst, dass eure Brüder in der ganzen Welt die gleichen Leiden ertragen müssen. Ja, euer Widersacher, der Teufel, da steht's. Ja, können wir also mit dem loslegen, zu sagen, okay, wichtig ist dann den Feind, den wir dort haben, an dieser Stelle auch zu kennen. Und das ist ein Kapitel in diesem Buch, Know Your Enemy, ja, kenne deinen Feind. Die Heilige Schrift und auch die Überlieferung oder die katholische Lehre kennt im Prinzip so drei Gegner des Menschen oder drei Gegner einer Beziehung des Menschen zu Gott. Und das ist auf der einen Seite die Welt, das Fleisch und der Teufel. Wie der Vortrag schon sagt, geht es heute um Letzteres. Und das auch darum, weil in der Kirche selbst das Thema teilweise sehr ungern angefasst wird. Ja, also unter Priestern ist das Thema nicht gerade beliebt, über den Teufel zu sprechen. Viele tun eben so, als gäbe es ihn gar nicht. Und darüber hinaus macht sich der Teufel aber auch die Welt, also im Wesentlichen andere Menschen, im gewissen Umfang auch die Natur und unser Fleisch, also unsere naturgegebenen Triebe, zunutze, um sein Ziel, also unsere Trennung von Gott, tatsächlich zu erreichen. Kann man vielleicht so ausdrücken, Papst Paul VI. Hat das auch gemacht in einer Ansprache, verteile ich nachher nochmal, will ich auch noch draus zitieren, da sagt man, kann für die Sünde oder nicht für jede Sünde den Teufel verantwortlich machen, das ist von ihm, aber wo man sicher von ausgehen kann, ist, dass er applaudiert bei jeder Sünde, die wir begehen und uns in dieser Hinsicht quasi bestärken will. Ja. Gibt es also den Teufel? Schon zu Beginn in der Bibel, in der Schöpfungsgeschichte, bekommt er ein Gesicht über die Schlange, so wie sie dort beschrieben steht. In der Offenbarung am Ende der Bibel wiederum ist es der Drachen. Man könnte jetzt ein bisschen interpretieren, ist tatsächlich an weltlicher Sicht gewachsen. Und auch in den Evangelien hat der Teufel eine feste Rolle. Es gibt da diese Dämonenaustreibung oder besonders prägnant die Versuchungsgeschichte von Jesus, ja, wie er in der Wüste ist und durch den Teufel versucht wird. Wenn man also an die Bibel, wenn man Jesus glaubt, nehme ich an, das ist hier Konsens, dann gibt es ihn. Ja, und Jesu Auseinandersetzung in der Wüste war eben kein Selbstgespräch oder sowas, sondern es war tatsächlich ein Disput mit einem Gegner. Und ja, andere Geschichten sind eben auch die, dass er mit Dämonen kämpft, also ebenfalls früher Engel, ja, also im Prinzip so von der Theorie her kann man sagen, ja, es sind tatsächlich Engel gewesen, die sich dann tatsächlich von Gott abgewandt haben. Der deren Anführer ist quasi der Teufel, den Rest ist das, was wir Dämonen nennen. Also das sind alles, sagen wir mal, biblische Hinweise darauf und insofern war also die Realität des Teufels und von Dämonen auch immer schon Teil der kirchlichen Lehre, auch in der katholischen Lehre und auch päpstlicher Dokumente und darunter insbesondere eben diese Katechese, von der ich gerade gesprochen habe, komme ich gleich nochmal drauf, ja, die Realität und das Wirken des Teufels nochmal beschrieben wird.
Darf ich mal was dazwischen fragen, zum Verständnis? Wie sehen die Evangelischen das?
Ich vermute ähnlich. Ja. Also, ne?
Ja. Genau.
Nö, also ja, wird gleich nochmal darum gehen, also was sind so unsere Mittel dagegen, dann kommt es hinsichtlich der Sakramente, dann nochmal, werden wir vielleicht noch ein bisschen auseinandergehen. Aber ich glaube grundsätzlich, was der Teufel ist, wo er herkommt, ich glaube, das ist glaube ich, Konsens. Ja. Also, ne, Bibel, kirchliche Überlieferung, alles das, auch dann mit dem Teufel konfrontierte Heilige, Geschichten von Heiligen, die berichten, wie der Teufel sie angegangen hat. Das alles lässt also keinen Zweifel daran, dass es den Teufel gibt und dass man gut daran tut, ihn nicht zu unterschätzen, wenn auch nicht zu überschätzen, was ich gerade gesagt habe. Ohne so einen Gegenspieler erscheint Gott oder erscheint Jesus letzten Endes, wir sind jetzt im Advent, ja, quasi so ein bisschen wie das Kindlein in der Krippe, ja, der irgendwie für so eine Friede-Freude-Eierkuchen-Welt zu sorgen hätte. Und wer das glaubt, der erwacht dann staunend, ja, und stellt fest, was in der Welt alles nicht funktioniert. Naturkatastrophen, Krankheiten, individuelle Schicksalsschläge, Verbrechen und alles das kann man sich eigentlich nicht recht erklären, eben mit dieser Güte und Allmacht Gottes. Wo kommt das dann her? Ja? Es gibt an der Stelle einen amerikanischen Freikirchler, den ich ja gerne zitiere, John Eldridge, kennt vielleicht auch der ein oder andere, und der schreibt das ein bisschen so, er sagt, also wer nicht an die Existenz des Teufels glaubt, der versteht eigentlich die Hälfte der Welt nicht. Ja? Oder aus meiner Sicht so eine Erweiterung, was noch viel schlimmer ist, er versteht die Welt falsch, weil er am Ende nämlich glaubt, dass alles Böse in der Welt irgendwie auch Gottes Wille sein müsste. Ja, so eine große Testumgebung, ja, und Gott stellt uns hier irgendwelche Fallen, um uns dann irgendwie in den Senkel zu stellen, so nach dem Motto, siehst du, da bist du wieder gestolpert und sowas. Und wo man sagen kann, würde das ein liebender Vater tun, ja, ist das logisch? Liebender Vater nicht, ein eifersüchtiger Sohn schon. Und das ist genau das, was der Teufel ist. Ja? Er ist eifersüchtig auf die Liebe, die Gott uns schenkt. Und ja, als solchen muss man ihn halt eben entsprechend ansehen. Ja? Wenn der Teufel tatsächlich in der Realität ist, dann wäre es fahrlässig und gefährlich, ihn zu ignorieren. Ja? Er wird in der Bibel unterschiedlich beschrieben. Ich habe es eben schon mal gesagt, ja, als Schlange und als Drache auch. Was wir häufig so vor Augen haben, wenn wir den Teufel bildlich dargestellt sehen, also mit Hörnern und irgendwie mit Pferdefuß und solchen Geschichten, das ist jetzt nicht biblisch. Häufig hat das eine gewisse bildhafte Bedeutung, warum das so ist. Ja, also es gibt irgendwo mal gelesen, ja, der Teufel kann halt nicht knien, deswegen hat er keine Knie häufig, wenn er dargestellt wird. Das Demut ist ein Problem. Aber er ist ein Geistwesen. Ja, also insofern ist das nichts. Für mich ist dann immer auch die Frage, wie ich mit solchen bildlichen Darstellungen tatsächlich umgehe. Ich sage mal so, ich bin jedes Jahr zum vor Allerheiligen, ja, Halloween, immer wieder versucht oder frage ich mich selber, will ich jetzt die Spaßbremse geben oder nicht, aber für mich bin ich der Überzeugung, dass das scherzhafte Umgehen mit dem Teufel eine gewisse Gefahr in sich birgt. Ich komme nachher mal, ein Thema oder ein Kapitel dieses Buches ist Keep the Enemy Out of the Camp, ja, lass den Feind nicht ins Lager, und da ist so eine gewisse Grenze, ja, damit umzugehen und spielerisch quasi mit dem Teufel umzugehen. Ja, also wenn wir das in unserer Umwelt anschauen, ja, wo man sagt, da fallen die Bilder häufig eben entsprechend trivial aus. Ja. Da ist die schlimmste Sünde, die wir uns hier sich die Welt so vorstellen kann, ist, dass ich irgendwie kalorienreiches Eis esse oder den Müll nicht ordnungsgemäß trenne. Ja. Und dafür, insofern ist hat der Teufel da irgendwie quasi gar keinen, oder wir haben keinen Anpack für diesen Begriff des Teufels. Ja. Dann gibt es dann halt irgendwie Tätowierungen, die eben den Teufel nicht unter einem Fuß vom heiligen Erzengel Michael sehen, ja, sondern ihn irgendwie als lustiges Teufelchen irgendwo auf zeigen. Oder, das habe ich häufiger jetzt gesehen, gibt es dann so für Autosymbole, ja, für Opel oder was weiß ich was, da kann man dann irgendwie so Hörner dran machen und irgendwie sowas. Ja. Das ist halt die Vorstellung, die man dann so hat, aber die nicht wirklich das ernst nimmt. So ähnlich wie so diese Haribo-Teufelchen, ja, die kann man runterschlucken, da muss man nicht mal kauen. Das ist relativ einfach. In der Tat, wo man schon eher fündig wird in der Gesellschaft, das fand ich persönlich, oder finde ich immer wieder ganz spannend, ist tatsächlich im Film Hollywood, ja, die teilweise sehr, sehr nahe kommende Bilder da haben. Meine, wenn ich mal so will, Lieblingsdarstellung vom Teufel ist tatsächlich in The Devil's Advocate, im Auftrag des Teufels. Insofern erstmal lustig, weil der Teufel, haben wir Anwälte hier? Ist jemand Anwalt? Nein. Gut, weil der Teufel hat eine Anwaltskanzlei in dem Film. Ja. Das macht Sinn, genau. Und, bitte?
Es gibt Dinge, die mich mehr überraschen würden.
Ja, genau, ja. Aber also das insofern ist es fast lustig, ja, aber es, die Beschreibung kommt dem schon sehr nahe. Ja. Da ist also der Mensch, so ein armes Wesen, umkämpft von Gott, der einem manchmal eben auch durchaus Schicksalsschläge nicht antut, aber zumutet. Ja, und ein Teufel, der dann versucht, seinem Opfer, in dem Fall ist das ein junger, aufstrebender Anwalt, den er auf seine Seite zu ziehen sucht, dem versucht er klarzumachen, er sei eigentlich ein Fan der Menschen. Ja, und ich habe mal ein Zitat rausgeholt, wo also der Al Pacino spielt den, ja, und wer den kennt, der hat eine entsprechende Präsenz, ja, ist nicht groß, aber wenn er da auftritt. Und es gibt, also ich kann es nicht nachmachen, ja, aber er setzt am Ende dieses Films zu einer Rede an, die, ein Plädoyer quasi, ist ein Anwalt, ja, ist klar. Aber dann sagt, ich habe alle Empfindungen genährt und gefördert, zu denen der Mensch je inspiriert worden ist. Ich zeigte Interesse für seine Wünsche. Ich habe ihn niemals verurteilt. Und wieso? Weil ich ihn niemals zurückgewiesen habe, obwohl er all diese Schwächen und Fehler hat. Ich bin ein Fan der Menschheit. Ich bin Humanist. Vielleicht ja sogar der letzte Humanist. Ja, so spricht der Teufel persönlich auf der Suche nach seinem Nachfolger, sein Plädoyer. Ist natürlich alles gelogen, ja, stimmt alles nicht. Aber solche Lügen hört man halt gerne ab und zu. Ja, und auch solche Schmeicheleien, die er dem dann antut. Ja, also er fördert diesen jungen Anwalt, wo er kann. Ja, und zeigt dem, macht ihm klar, was für ein toller Hechter eigentlich ist. Schmeichelei ist sowas, so ein Mittel, mit denen der Teufel arbeitet. Oder wie John Milton heißt der Anwalt hier im Film, es ausdrückt, Eitelkeit, meine liebste Sünde. Ja, also den Film kann ich nur empfehlen, es gibt ein paar Szenen da drin, die sind jetzt nicht besonders christlich, aber sag mal, wenn man sich für das Thema an sich interessiert, ist das, glaube ich, schon relativ nah an der Realität. Know your enemy, also der Teufel. Ja. Das zweite Kapitel, Know your battle. Also kenne den Kampf, um den es da geht. Auch da habe ich wieder ein Bibelzitat aus dem Epheserbrief. Da heißt es, und schließlich werdet stark durch die Kraft und Macht des Herrn. Zieht die Rüstung an, damit ihr den listigen Anschlägen des Teufels widerstehen könnt. Denn wir haben nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern gegen die Fürsten und Gewalten, gegen die Beherrscher dieser finsteren Welt, gegen die bösen Geister des himmlischen Bereichs. Darum legt die Rüstung Gottes an, damit ihr am Tag des Unheils standhalten, alles vollbringen und den Kampf bestehen könnt. Er spricht also hier auch von einem Kampf, den man zu leisten hat. Ja, ich versuche jetzt ein bisschen das nochmal zu erläutern, wo dieser Kampf oder wie dieser Kampf von Seiten des Teufels aussieht, ja, also wo der stattfindet. Das mag in Teilen vielleicht ein bisschen theoretisch klingen, aber ich glaube, das ist gut, um ein paar Unterscheidungen zu treffen, wie der Teufel tatsächlich arbeitet. Es gibt natürlich auch, wird auch in dem Buch beschrieben, tatsächliche echte Formen von Besessenheit. Ja, also das, wo man tatsächlich dann so einen großen Exorzismus ansetzen würde. Der Teufel hat auch durchaus die Möglichkeit, auch das ist Teil der Überlieferung, Gegenstände tatsächlich bewegen zu lassen. Also das, was in irgendwelchen Exorzistenfilmen dann so vorkommt, ist natürlich Hollywood, aber auf der anderen Seite tatsächlich nicht unmöglich, ja, was dort passiert. Das ist aber etwas, worum es hier mir heute nicht gehen soll. Ja, trotzdem vielleicht nur kurz der Hinweis, auch weil es tatsächlich, ich habe eben schon mal gesagt, ja, spielerisch mit dem Thema umzugehen, halte ich persönlich für gefährlich. Wenn man tatsächlich der Ansicht ist, dass das irgendwo im Umfeld oder sowas ist, dann mit solchen Themen eben nicht leichtfertig umzugehen, nicht anfangen, mit dem Teufel zu diskutieren. Auch das ist also katholische Lehre jedenfalls, die strikte Anweisung quasi nicht mit dem Teufel in einen Dialog versuchen, mit dem Teufel in einen Dialog zu treten. Ja, also das geht im Zweifel schief, der ist da schlauer als wir. Niemals versuchen, anscheinend echte Besessenheit heilen zu wollen. Also da hat er sich tatsächlich an Experten zu wenden. In der katholischen Kirche, entsprechend an den Bischof, in den Bistümern sollte es Exorzisten geben und so weiter. Ist aber hier eigentlich gar nicht mein Thema. Mir geht es hier um, ich nenne das mal, normale dämonische Aktivitäten, wenn man das so sagen kann, ja, die uns tatsächlich im täglichen Leben begegnen. Ja, wir hören häufiger dann von Einflüsterungen des Teufels. Es gibt auch dieses lustige Bild, ja, der Teufel, der auf der Schulter sitzt und einem irgendwas erzählt. Aber das Bild im Prinzip ist sehr passend. Ja, denn der Teufel macht eins, er zwingt uns nicht, irgendetwas Falsches zu tun, sondern schlägt Dinge vor. So, seine Einflussmöglichkeiten sind unsere Sinne, ja, unsere Augen, unsere Ohren insbesondere, die uns verführen. Und wohlgemerkt, also abgesehen von krassen Fällen von Besessenheit, was ich eben beschrieben habe, denen dann aber meist eine andere Sünde schon vorausgeht. Also das ist nichts, was von jetzt auf gleich passiert. Da mehr dazu später. Ja, setzt sich der Teufel über unseren freien Willen tatsächlich nicht hinweg. Ich habe letztens einen Blogbeitrag geschrieben und zusammen mit einem Porträt in der Tagespost zum Thema Pornografiesucht. Auch das war ein Themenvorschlag, den ich dem Klaus gemacht hatte, den er auch nicht wollte. Er fand, glaube ich, irgendwie für ein Weihnachtsmeeting das Thema Pornografie irgendwie unpassend.
Ja, könnte man
doch. Ja. Aber das im Prinzip ist das passend, weil man sagen kann, okay, der Teufel sorgt für Bilder, die wir sehen können. Ja. Er bedient sich dabei anderer Menschen, Medien etc. Und jetzt ist aber immer die Frage, er zwingt mich nicht hinzuschauen. Das heißt also, ob ich diese Bilder nur sehe, weil ich sie manchmal eben, weil sie mir über den Weg laufen, oder die Unterscheidung ist dann wichtig, ob ich tatsächlich hinschaue, das ist eben Unterschied. Und das ist meine freie Entscheidung, was ich da tue. Ja, der Teufel zwingt mich nicht. Der Mensch kämpft also gegen seine eigenen Schwächen und besonders gegen seine Zweifel an Gott. Und er kämpft gegen die Einflüsterungen der Welt, ja, vor allem denjenigen, die ihn mehr oder weniger weit von Gott entfernt halten. Und er kämpft eben gegen diesen Bösen, den Jesus das nennt, den Vater der Lüge, dessen einziges Ziel die Zerstörung ist. Also die Zerstörung unserer Beziehung zu Gott. Und der erste Kampf, der erste Weg, diesen Kampf zu verlieren, ist am Ende nicht wahrhaben zu wollen, dass es ihn überhaupt gibt. Paulus, ich habe es eben schon mal vorgelesen, ja, macht es uns unmissverständlich klar, wir haben nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern gegen die Fürsten und Gewalten, gegen die Beherrscher dieser finsteren Welt, gegen die bösen Geister des himmlischen Bereichs. Und das müsste man ein bisschen, sagen wir mal, sarkastisch sagen, da glauben wir oder da glaubt der Mensch, dass er, als auch der Christ, er könnte durch die Welt kommen, indem er versucht, möglichst nett zu sein. Ja, dann ist man für diesen Kampf nicht gerüstet. Und das ist genau der Punkt, ja, die Amerikaner haben dafür diesen Begriff gewählt, den ich persönlich sehr schön finde und den man, finde ich, nicht ohne Verlust übersetzen kann. Spiritual Warfare, ja, also geistiger Krieg oder geistige Kriegsführung. Ich finde so, also für mich klingt jedenfalls der Begriff geistig dann immer so ein bisschen abschwächend, ja, wo ich sagen muss, ist es eigentlich gar nicht. Denn in diesem Krieg geht es nicht um Land, um Bodenschätze, politische Vorherrschaft oder sowas, das ist höchstens ein Mittel dazu. Das sind aber alles Kleinigkeiten im Vergleich zu dem, wo es tatsächlich darum geht, nämlich unser Seelenheil, unser ewiges Leben in Gott. Ja. Dass Jesus letzten Endes für uns errungen hat und der Teufel uns wieder streitig machen möchte. Ja, und dazu bedient er sich eben unseres freien Willens. John Milton nochmal, der Teufel in dem Film, ja, er sagt, er bereitet die Bühne. Das ist das, was er tut. Ja, und wir handeln da drauf. Aber er macht das natürlich in einer Art und Weise, dass es uns dann schwerfällt, Gut und Böse noch irgendwie richtig auseinanderzuhalten. Ja. Und an so einer Stelle, know your battle, ja, kenne deinen Kampf, kann man natürlich schon kämpfend eingreifen. Ja. Man ist nämlich hilflos ausgeliefert. Und das schadet vor allem nicht, an manchen Stellen eben auch mal durchaus zu vermuten, ob da nicht der Teufel sein könnte. Ja, egal, um welche Versuchung es sich dreht, der Teufel freut sich über jede Todsünde, über jeden Bruch der 10 Gebote, über jeden Verstoß, den wir da machen. Ja, und ist immer dazu zur Stelle, uns bei solchen Sachen zu unterstützen. Quasi, ja. Der Teufel und die Dämonen beeinflussen also unsere Gedanken, pflanzen uns Gedanken ein, die wir, wenn wir sie zulassen, uns von Gott entfernen und zur Sünde verführen. Und das ist jetzt mal die Frage, was sind das für Gedanken, wohin bestehen eigentlich diese Versuchungen? Zunächst mal, der Teufel wird von Jesus beschrieben im Johannesevangelium einmal, wo er sagt, ihr habt den Teufel zum Vater und ihr wollt das tun, wonach es eurem Vater verlangt. Er war ein Mörder von Anfang an und er steht nicht in der Wahrheit, denn es ist keine Wahrheit in ihm. Wenn er lügt, sagt er das, was aus ihm selbst kommt, denn er ist ein Lügner und er ist der Vater der Lüge. Ja, der Mörder von Anfang an, der Vater der Lüge. Darum geht es immer. Wird immer darum gehen, zu sagen, dass ich in irgendeiner Form etwas glaube, etwas sehe, etwas meine und eigentlich ist das nicht die Wahrheit. Ja. Man könnte sagen, sein Geschäft besteht in der Täuschung. Ja. Wann immer irgendeine Verführung nämlich kommt, kommt sie nicht daher im Gewand der Sünde. Ja. Also sie erscheint als irgendetwas Gutes oder Hilfreiches, Angenehmes. Ja. Also nehmen wir mal an, die Todsünde des Zorns, ja, wo wir sie haben, verstanden nicht als Wut irgendwie sowas, ja, sondern tatsächlich als ungeordneten Rachegedanken gegenüber irgendjemandem, der mir Unrecht getan hat. Ja, wo ich tatsächlich sage, das ist das, was wir in der Kirche unter Zorn verstehen. Ja. Und das erscheint uns oft nachvollziehbar. Ja. Da war irgendjemand, der hat uns irgendwas angetan und ich habe doch ein Recht darauf, böse auf den zu sein. Und dann kann man sagen, ja, ich habe ein Recht darauf oder es ist nachvollziehbar, warum ich wütend bin, aber wenn ich das auf diesen Menschen dann münze und ihm dann plötzlich Böses wünsche, Böses antun möchte, ihm gönne, dass ihm etwas Schlechtes passiert, das ist Zorn. Ja, und das ist letzten Endes, was der Teufel sagt, ist doch normal. Ja, Ja, das ist gar kein Thema. Ja, ich habe eben über das Thema ganz kurz gesprochen, Pornografie, Sünden der Lust, ja, auch da eine Todsünde, wo man sagen muss, Teufel, oder was wir hören auch von der Gesellschaft, ist doch, ja, mach doch nichts, tu dir doch mal was Gutes, hast doch verdient, ja, schadest doch auch niemandem mit solchen Themen. Ja, das ist das. Und schadest du niemandem wirklich nicht? Ja, ist das so? Oder auch betrügerische Dinge, ja, im Geschäftsleben vielleicht, wo man sagt, naja, machen doch alle. Ja, und wenn du das nicht machst, hast du einen Nachteil. Ja, also ist doch nicht so schlimm und am Ende, Gott wird schon nicht so genau hinschauen. Ja, Gott ist das egal und das ist es aber eben nicht. Ja. Und wenn man dann reingefallen ist, kommt eigentlich der zweite Ansatz vom Teufel, auch das ist ein Titel von ihm, ja, und der Ankläger unserer Brüder, er klagt uns an. Ja. Überall da, wo wir in die Sünde reingetreten sind, tritt der Teufel nach, ja, und sagt dann, okay, du, ja, da hast du es wieder, ja, du kannst das gar nicht. Ja, du, ich habe das letztens gehört, irgendwie so eine, auf so einer christlichen CD, amerikanische Lobpreismusik, ja, wo es genau darum geht, dass man manchmal selber glaubt, mit dem, was ich jetzt getan habe, kann ich doch Gott nicht unter die Augen treten. Ja, also seine Gnade, bis hierhin hat seine Gnade gereicht, da bin ich jetzt drüber hinausgegangen. Das ist der Teufel, das ist gelogen. Ja? Die Gnade ist größer, ja? in jedem Fall. Ja? Oder natürlich klagt er auch andere Menschen an. Ja? Also insbesondere, was weiß ich, ja, wenn man sagt, okay, derjenige, der hat dir doch was getan und das ist ein Böser. Ja? Und du hast da ein Recht drauf. Oder uns auch da eben dahin zu führen, dem dann irgendetwas anzutun. Oder zu sagen, ja, hier, was weiß ich, ja, wenn es in der Ehe ist, ja, deine Frau, die hat dich doch gar nicht verdient und die erkennt gar nicht an, was du eigentlich für eine Leistung hast. Aber die Kollegin da, die nette, die zeigt dir das, ja, die gibt dir den Mehrwert, den du eigentlich da haben möchtest, ja, und geh doch los und dann zieh die Konsequenzen daraus. Und das ist gelogen, ja. Eine weitere Lüge ist das, oder was in die Lüge mündet, ist das Streuen von Zweifeln, insbesondere eben an Gott, ja. Und das gibt es schon in der Schöpfungsgeschichte. Wir haben eben in der Messe die Genesis-Teil gehört, wo Adam und Eva quasi durchs Paradies gehen und erkannt haben, dass sie nackt sind. Die Vorgeschichte ist natürlich auch spannend. Ja? Also, ich zitiere mal aus Genesis. Ja? Die Schlange war schlauer als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Sie sagte zu der Frau, hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft von keinem Baum des Gartens essen? Die Frau entgegnete der Schlange, von den Früchten der Bäume im Garten dürfen wir essen. Nur von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, davon dürft ihr nicht essen und daran dürft ihr nicht rühren, sonst werdet ihr sterben. Ja, dafür fragt. Ja. Er fragt nur, hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem der Bäume essen dürft? Ja, hat er natürlich nicht gesagt. Und Eva weiß das auch, ja, dass er das nicht gesagt hat. Aber der Zweifel ist schon da. So nach dem Motto, irgendwie, Gott enthält mir was vor. Ja, irgendwas, was ich nicht darf. Und dann natürlich die eigentliche Verführung. Der Teufel lenkt unsere Aufmerksamkeit auf Sachen, die wir uns wünschen, die vielleicht in sich erstmal nochmal gar nicht schlecht sind, aber wo der Eindruck so verstärkt wird, dieser Wunsch so verstärkt wird, dass wir dazu bereit sind, tatsächlich auch illegitime Mittel dazu zu verwenden. Ja, die Geschichte geht in Genesis dann weiter. Darauf sagt die Schlange zur Frau, nein, ihr werdet nicht sterben. Gott weiß vielmehr, sobald ihr davon esst, gehen euch die Augen auf, ihr werdet wie Gott und erkennt Gut und Böse. Und dann geht's los. Ja, da sah die Frau, dass es köstlich wäre, von dem Baum zu essen, dass der Baum eine Augenweide war und dazu verlockte, klug zu werden. Sie nahm von seinen Früchten und aß. Sie gab auch ihrem Mann, der bei ihr war, und auch er aß. Ja, also das ist genau das. Ja, bis zu dem Zeitpunkt, wo dieser Zweifel gestreut war, war das überhaupt gar kein Thema, dieser Baum. Der stand da in der Mitte, die hatten überhaupt gar keinen Mangel, bis dann irgendwann dieser Baum so köstlich erschien, durch diesen Zweifel auch, den der Teufel gestreut hat. Ja. Und diese Übertretung, wo man sagt, es muss nicht unbedingt etwas Schlimmes sein, auch das sehen wir jetzt bei der Versuchungsgeschichte Jesu in der Wüste, ja, dass ein hungriger Mensch, und Jesus hat 40 Tage gefastet, weil wir Hunger gehabt haben, dass der sich was zu essen wünscht, ist ja normalerweise normal und nichts Böses. Ja. Wenn man aber, oder wenn ein Mensch, so wie Jesus, oder wir das vielleicht auch manchmal tun, im Sinne Gottes fastet, dann wäre es in der Tat eine Sünde, ein Wunder zu tun und Steine, so wie das in der Geschichte der Teufel vorstellt, Steine in Brot zu verwandeln. Ja? Und auf diese Fährte will der Teufel Jesus letzten Endes schicken. Er versucht selbst mit Jesus so etwas zu tun. Also die Sünde kommt an sowas, an dieser Stelle eben nicht im Gewand der Sünde daher. Das würde ansonsten, also eben ein geistig gesunder Mensch würde eine solche Sünde dann eben nicht begehen. Er sieht ein, das ist eine Sünde, das mache ich nicht, aber er sieht etwas anderes darin, irgendetwas, weil er meint, das ist gut. Zuletzt vielleicht noch das Thema, ja, Provokation, ja, also der Teufel flüstert uns Gedanken und zeigt uns Begebenheiten, die uns zu Stolz, Lust oder im Zorn anregen, ja, möglicherweise sogar im Zorn gegen Gott. Und da ist eine schöne Stelle, oder schön in Anführungszeichen, ja, aus dem Buch Hiob, ja, in der Bibel, der mit allen möglichen Dingen da geschlagen wird, ja, ein gerechter Mann war und der vom Teufel auch versucht wird, Gott hat ihm dazu gestimmt, und das kannst du machen, vertraut auf seinen Hiob, ja. Und seine Kinder verliert, Krankheiten hat und was weiß ich, sein Hab und Gut verliert. Und zum Schluss irgendwann sagt seine Frau zu ihm, hältst du immer noch fest an deiner Frömmigkeit, lästere Gott und stirb. Ja, also das ist dieser Zorn, der sich dann auf Gott möglicherweise auch entlädt. Auch da wieder verführt durch den Teufel, der uns klar zu machen versucht, Gott hält dir da was vor. Ja, der ist da schuld dran. Ja. So, das war jetzt, die Punkte vielleicht habt ihr es gemerkt, ist nicht alles so völlig überschneidungsfrei, aber darum geht es auch gar nicht. Wesentlich ist eigentlich, dass man in beschriebenen oder ähnlichen Situationen den Teufel erkennen kann, der Teufel zur Stelle ist und wir gut daran tun, solche Kämpfe dann nicht alleine auf uns zu nehmen, sondern auch Hilfe in Anspruch zu nehmen. Und das gilt auch fürs normale Leben. Ja? Also konkrete Fragestellungen vielleicht. Also ich habe mir selber ein paar überlegt, wo ich sage, naja, was sind solche Fragestellungen, die einen treffen können. Ja, wir haben normalerweise, sind wir nicht 40 Tage in der Wüste und der Teufel begegnet uns. Das ist normalerweise was anderes. Ja, aber wir haben sowas, dass ich ja, vielleicht einen gut bezahlten Job annehmen könnte, ja, und das Auskommen der Familie zu sichern. Ist sicher was Gutes. Aber wenn sich daraus möglicherweise aus diesem Job fragwürdige moralische Entscheidungen ergeben, was tue ich dann? Ja, oder wenn ich, sagen wir mal, kranke Eltern habe, aber auch eine eigene Familie, ja, nehme ich die Eltern in die eigene Pflege oder überlasse ich sie einer externen Pflege, ja, übernehme ich sie zu mir, wo man sagen würde, ist doch gut, aber damit gefährde ich vielleicht die Familie, den Zusammenhalt der Familie, weil das zu Reibungen führen kann. Ja. Wenn ich Kinder habe, gebe ich denen ein Smartphone in die Hand, damit sie nicht durchs soziale Raster fallen, nenne ich das mal, ja. Setzt sie dann dabei sämtlichen Schmutz aus, der sich im Internet irgendwie so angesammelt hat, wo sie dann irgendwie drauf zugreifen können. Oder ein anderes Beispiel, ja, dann, ich bin regelmäßig mit der Bahn unterwegs, der Klaus weiß das, aber immer auf der Überholspur, ja, und wo ich am Bahnhof, ja, da kommt dann irgendwie ein freundlicher Bettler an und sagt, ja, Entschuldigung, darf ich Sie stören und ich suche noch eine Übernachtungsmöglichkeit und haben Sie einen Euro für mich, ja, wenn jemand freundlich ankommt, dann gibt man ihm den, während ich, wenn 10 Meter entfernt, so ein irgendwie ungepflegt, stinkig aussehender, Drogenabhängiger angesteuert kommt auf mich, ich versuche dem aus dem Weg zu gehen. Ja. Kann man sich die Frage stellen, was würde Jesus eigentlich tun? Würde der dem aus dem Weg gehen? Ja. Und was ist dann der, für mich, wo ist da Jesus in dieser Geschichte? Ja. Durchaus nachvollziehbar, also diese Geschichten, wie man da reagiert. Aber man darf sich, glaube ich, selber da auch in Frage stellen. Ja. An so einer Stelle empfehle ich immer, sich einen geistlichen Leiter oder Begleiter tatsächlich zu suchen. Ja, also und sich mit dem regelmäßig auszutauschen. Also wichtige Entscheidungen, schwierige Situationen in der Familie, Schwierigkeiten vielleicht auch im Gebetsleben, im Glaubensleben, mit dem zu besprechen. Da ist ein Blick von außen idealerweise, wenn es irgendwie ein Priester oder ein Pastor ist, der sich auch theologisch auskennt und der einen dann über die Zeit ein bisschen kennenlernt, sicher nicht verkehrt. Im katholischen Bereich kann es auch der Beichtvater sein, ja, wo man vielleicht die Beichte selber verbindet mit einem Beichtgespräch. Sowas. Ja. Ich selber sage ich immer, ja, ich kann vielleicht irgendwie vor meiner Frau gewisse Dinge nicht äußern oder kleinere Geheimnisse haben, aber wenn ich Themen habe, die ich mit meinem geistlichen Leiter nicht besprechen kann, habe ich ein echtes Problem. Ja, also dem sage ich es ihm halt in der Beichte und dann ist es gut. Ja, und dann kann man darüber diskutieren und im Normalfall kriegt man dann nochmal eine andere Sichtweise drauf. Das war im Prinzip dieses Thema, kenne den Kampf. Ja. Jetzt stehen wir da nicht alleine, ja. So, entsprechend heißt das ein weiteres Kapitel in dem Buch Know Your Commander and Your Comrades. Ja, also kenne deinen Anführer und kenne deine Kameraden. Auch da gibt es eine schöne Bibelstelle aus der Offenbarungsgeschichte. Das ist da sehr ergiebig immer, die Offenbarungsgeschichte, was den Umgang mit dem Teufel angeht. Und da steht, dann sah ich den Himmel offen und siehe, da war ein weißes Pferd und der auf ihm saß, heißt der Treue und Wahrhaftige, gerecht richtet er und führt er Krieg. Seine Augen waren wie Feuerflammen und auf dem Haupt trug er viele Diademe und auf ihm stand ein Name, den alleine er kennt. Bekleidet war er mit einem blutgetränkten Gewand und sein Name heißt das Wort Gottes. Und jetzt kommt es dann eigentlich. Die Heere des Himmels folgten ihm auf weißen Pferden. Sie waren in reines weißes Leinen gekleidet. Jetzt noch weiter auf seinem Gewand und auf seiner Hüfte trägt er den Namen König der Könige und Herr der Herren. Ja, also wer ist mein Anführer, wer sind meine Kameraden? Da wird schon deutlich, offenbar Jesus gemeint, ja, also erstmal als mein Anführer. Im Hebräerbrief steht das auch nochmal so formuliert, ja, da nun die Kinder Menschen von Fleisch und Blut sind, hat auch er, also Gott, also Jesus, in gleicher Weise Fleisch und Blut angenommen, um durch seinen Tod den zu entmachten, der die Gewalt über den Tod hat, nämlich den Teufel. Also wenn man nachsucht, ist spannend, wie häufig in der Bibel tatsächlich der Teufel thematisiert wird. Ja, muss man sich schon fast wundern, wenn dann heute Leute sagen, ja, das ist nicht so bildhaft und so, das stimmt alles so nicht. Nö, wenn man das tatsächlich so liest, da geht es tatsächlich um den Teufel. Aber worum es hier tatsächlich dann geht, eben, Paulus macht das sehr deutlich, der, der uns da erlöst hat, der den Teufel entmachtet hat, das ist Jesus. Ja, das ist ihm wichtig. Er hat den Teufel durch sein Leiden, seinen Tod, seine Auferstehung bereits besiegt. Und er hat nur nicht aufgegeben. Ja. Und ich habe das eben schon mal zitiert aus dem Petrusbrief, der Teufel sucht, wen er verschlingen kann. Ja. Also ist kein Wunder, vermutlich für hier auch keine Neuigkeit, ja, Jesus ist unser Anführer. Aber es kommen noch mehr dazu. Ja. In dieser Offenbarungsgeschichte gerade wird deutlich, dass Jesus den Kampf mit uns und für uns nicht alleine zu gewinnen gedenkt. Ja. Und auch hier wird Paulus in seinen Briefen deutlich, im Brief an die Thessalonicher, da spricht er zum Beispiel immer von den Heiligen, die Jesus begleiten, oder von den Engeln. Ja. Und das sind im Prinzip die Wesentlichen, ja. Die Engel und Heilige. An erster Stelle bei den Heiligen, auch da haben wir heute Morgen was aus der Genesis gehört, dann Maria. Das ist vielleicht eher der katholische Teil, ja, wo man die Marienverehrung, die wir da haben. In der Genesis heißt es, da sprach Gott der Herr zur Schlange, das haben wir eben gehört, weil du das getan hast, bist du verflucht unter allen Vieh und allen Tieren des Feldes, auf dem Bauch sollst du kriechen und Staub fressen alle Tage deines Lebens. Feindschaft setze ich zwischen dich und die Frau, zwischen deinem Nachwuchs und ihrem Nachwuchs. Er trifft dich am Kopf und du triffst ihn an der Ferse. Er trifft dich am Kopf, damit ist eigentlich in der Überlieferung oder in der Interpretation eigentlich Jesus gemeint. Andererseits ist es aber Maria, die den Sündenfall von Eva quasi durch ihr Ja zu Gott in gewisser Weise wieder wettmacht. Ja, die katholische Kirche hat insofern immer schon in Maria nicht nur die sanfte Mutter gesehen, sondern eben auch eine Streiterin gegen den Teufel. Ja. Dazu kommen dann noch andere Heilige, ja, von denen ich habe eben schon mal gesagt, ja, die Heiligen berichten häufig von Angriffen des Teufels. Ja, und ganz, ich habe zu Hause, das habe ich leider nicht mehr gefunden, das Buch, ist irgendwo in der großen Bibliothek verschwunden, die Lebensgeschichte vom heiligen Pfarrer von Ars, ja, von dem berichtet wird, was er für Kämpfe hatte, dass er dass aus seinem Zimmer des Nachts tatsächlich Kampfgeräusche gedrungen sind und er das aber auch berichtet hat, wie er tatsächlich quasi fast körperlich mit dem hat kämpfen müssen, ja, hat ausgefochten diese Sache. Also mit diesen Heiligen, so schreibt es die Bibel, die kämpfen an unserer Seite mit. Die Engel und eben mein Lieblingsengel, den ich mir deshalb eben auch auf den Arm getätowiert habe, ja, der Erzengel Michael. Ja. Der wird an verschiedenen Stellen in der Bibel tatsächlich erwähnt. Im Buch Daniel, ja, der Engelfürst des Perserreichs, schreibt es, ein anderer Engel hat mich 21 Tage lang entgegengestellt, aber Michael, einer der ersten unter den Engelfürsten, kam mir zur Hilfe. Ja. Aus der Offenbarungsgeschichte auch nochmal, da entbrannte im Himmel ein Kampf, Michael und seine Engel, also dadurch wird auch deutlich, dass er gewisserweise der Anführer der Engel jetzt ist, ja, erhoben sich, um mit dem Drachen zu kämpfen. Der Drache und seine Engel kämpften, aber sie konnten sich nicht halten und sie verloren ihren Platz im Himmel. Er wurde gestürzt, der große Drache, die alte Schlange, die Teufel oder Satan heißt und die ganze Welt verführt. Der Drache wurde auf die Erde gestürzt und mit ihm wurden seine Engel hinabgeworfen. Ja, jetzt haben wir viel von himmlischem Beistand gehört. Eins darf man dabei nicht vergessen, was, glaube ich, wichtig ist, wenn man sagt, was sind eigentlich unsere Kameraden? Ja, so wie wir hier zusammensitzen. Ja, das sind wir sollten an so einer Stelle gemeinsam kämpfen. Wir können füreinander einstehen, wir können für den anderen beten, wir können auch das insbesondere dann tun, wenn wir erkennen, dass irgendjemand gerade strauchelt oder in Schwierigkeiten steckt, da sein oder wenn das eben nicht geht, aus verschiedenen Gründen eben auch einfach nur füreinander beten. Ja. Unter Männern ist das mit der Offenheit so über geistliche Angriffe immer so eine Sache, ja, reden wir nicht so gerne drüber, aber hinter vielen weltlichen Problemen, das habe ich eben deutlich gemacht, stecken tatsächlich eben auch geistliche Angriffe, da eben nicht selten auch der Teufel und der nutzt diese Probleme jedenfalls aus, ja, und da ist ein Gebet für den anderen oder vielleicht auch mal ein Anruf bei ihm oder ein anderes Zeugnis, das Mitfühlen schon mal hilfreich. In dem Buch wird übrigens darauf hingewiesen, ich habe das jetzt nicht weiter überprüft, dass wenn Paulus von der Rüstung spricht, er spricht von einer Rüstung des Glaubens, der Liebe und so weiter, da hat er den Brustpanzer, den Gürtel, Schienbeinschutz und ich weiß nicht, was er da alles hat. Ja. Aber es gibt eine offene Stelle, von der er nicht spricht. Und das ist der Rücken. Und er interpretiert das so, dass, also der Autor des Buches interpretiert das so, dass Paulus tatsächlich einen römischen Soldaten vor Augen hatte. Und bei denen war das offenbar auch so, dass die tatsächlich einen Brustpanzer hatten, aber der Rücken relativ frei war. Und das war relativ einfach gedacht, nämlich weil die tatsächlich immer im Verbund gekämpft haben. Und der Rückenschutz war der andere Soldat, der eben seinen Rücken freigehalten hat in dem Sinne. Ja. Also insofern kommt auch das da schon vor. Ich habe mal in einem Asterix-Comic gesehen, da habe ich nicht so richtig erkannt, ob das tatsächlich da so war. Ja, aber wird schon so sein, hat das da beschrieben. Ja. Genau. Ja. Genau. Gemeinsam ist diese Panzerung dann quasi undurchdringbar und so sollten wir das eben auch handhaben, dass wir da füreinander einstehen. Ja. So, jetzt habe ich gerade schon drüber gesprochen, ja, Waffen und Rüstung. Know your weapons. Ja, Waffen. Im zweiten Korintherbrief heißt es, wir leben zwar in dieser Welt, kämpfen aber nicht mit den Waffen dieser Welt. Die Waffen, die wir bei unserem Feldzug einsetzen, sind nicht irdisch, aber sie haben durch Gott die Macht, Festungen zu schleifen. Mit ihnen reißen wir alle hohen Gedankengebäude nieder, die sich gegen die Erkenntnis Gottes auftürmen. Wir nehmen alles Denken gefangen, sodass es Christus gehorcht. Wird von Waffen gesprochen. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch in der katholischen Messe von vor 2 Wochen, Christkönigstag, da gibt es eine Oration dazu. Ne? Allmächtiger, ewiger Gott, du hast deinen geliebten Sohn alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden und ihn zum Haupt der neuen Schöpfung gemacht. Befreie alle Geschöpfe von der Macht des Bösen, damit sie allein dir dienen und dich in Ewigkeit rühmen. Darum bitten wir durch Jesus Christus und so weiter. Oration, Gebet, das ist genau das. Ja. Unsere Hauptwaffe gegen den Bösen ist tatsächlich erstmal in erster Linie mal das Gebet. Natürlich nicht nur die Worte, nicht nur die Worte an sich, irgendwelche Formeln runterzurassen, das ist keine Zaubersprüche, sondern die dahinterstehende Verbindung, die wir tatsächlich deutlich machen zu Jesus. Und auch da berichten die Heiligen immer wieder von Angriffen des Teufels, der genau da versucht einzuhacken und zu sagen, okay, wenn jemand versucht, sich eine Gebetszeit zu nehmen, dann versucht er das zu verhindern. Ja, ich kann da nur von mir reden. Ja, ich weiß von mir selber, meine beste Gebetszeit ist tatsächlich morgens früh. Ja, möglichst früh, bevor im Haus irgendwie das Leben richtig losgeht. Auch von Jesus berichtet, ja, dass er irgendwie in aller Früh oder nachts auf den Berg gegangen ist. Und das ist so für mich auch ein schönes Bild. Ja, da bin ich offen für solche Themen. Also, wenn ich aber früh aufstehen will, muss ich irgendwie abends rechtzeitig schlafen gehen. Und dann gucke ich halt und dann ist aber noch irgendwie eine spannende Serie auf Netflix, da geht noch eine Folge, geht noch. Ja, die sind ja Comedy-Serien oder was, die irgendwie 20 Minuten die Folge dauern, eine geht noch. Ja, und noch eine und dann ist gut und dann ja, wird es spät. Ja. Oder den Film gucke ich noch zu Ende oder das Buch ist noch so interessant, je nachdem, was ich mir halt abends so mache. Nur unter 7 Stunden Schlaf kommen wir alle auf Dauer irgendwie nicht so richtig gut aus. Und woran es dann hapert, ist dann eben morgens. Dann schlafe ich halt morgens eben länger, drehe mich nochmal um und schon ist das Gebet am nächsten Morgen geschmissen oder noch ein kurzes Gebet und das ist genau da, greift der Teufel ein. Ja, nach dem Motto, hey, guck doch noch ein bisschen, mach doch Spaß und entspann dich doch und hast du dir doch verdient. Und man sagt, nee, verdient habe ich mir, dass ich jetzt schlafen gehe und verdient habe ich mir, dass ich morgen früh mit meinem Commander ins Gespräch gehe. Ja. Bei der Gelegenheit, vorne gibt es ja diesen Buchladen, ich kann nur empfehlen, tatsächlich mal die Regel des heiligen Benedikt da sich zuzulegen. Da wird beschrieben, wie der Ablauf der Mönche auch hier ist, ja, sein sollte. Da steht, ich habe darin gelesen, wenn Gäste kommen, dass der zuständige Abt oder der zuständige Mönch für die Gäste, die in aller Höflichkeit und Freundlichkeit zu begrüßen habe und sich vor ihnen auf den Boden zu werfen habe. Das hat der Pater Viktor bislang noch nicht gemacht. Aber worum es mir geht, ist das. Genau. Worum es geht, sind die Tagesabläufe, die da beschrieben sind. Ja, wo man sagt, oh, wie kann man das machen? Ja, mitten in der Nacht zum Gebet und zur Messe und so weiter. Ja, das geht natürlich nicht, wenn ich einen Tagesablauf habe, so wie wir ihn normalerweise haben, dann muss ich darauf ausrichten. Jetzt stehen wir alle im Berufsleben und machen irgendwie was anderes. Aber auch den Tag, den kann ich steuern. Ja? Also ich habe freie Entscheidung. Ja? Ich habe die Entscheidung, ob ich abends um 9 oder um 10 schlafen gehe oder ob ich bis 1 irgendwelchen Unsinn mache und irgendwelche Filme gucke oder sowas. Ja, wie gesagt, das nur mal so als Hinweis, sich das mal durchzulesen und ich glaube, das ist auch ganz spannend zu lesen. was auch da drin steht, ja, das mönchische Leben ist kein Leben des Müßiggangs. Ja. Da steht irgendwo in einer Regel drin, Müßiggang ist der Seele Feind. Ja. Das ist, trifft auch für uns zu. Ja. Nichts zu tun zu haben, bringt den Teufel erstmal auf den Plan, zu sagen, okay, ich gebe dir was zu tun. Ja. Das geht dann relativ schnell. Also es ist kein Müßiggang oder kein müßiggängerisches Leben, es ist aber auch jetzt nicht so hart, wie man sich es vielleicht vorstellt. Es ist eben tatsächlich auf Christus ausgerichtet. Und das ist eben auch der Anspruch, den wir an uns selber haben sollten, im Rahmen unseres Standes. Da sind eben keine Mönche. Das ist ein Glück, ja. Wir müssen nicht nachts irgendwie zum Gebet raus, aber unser Leben auf Christus ausrichten eben schon. Ja, da habe ich mich jetzt ein bisschen mit aufgehalten mit dem Thema. Es werden noch andere Waffen beschrieben in dem Buch, auch katholische Waffen nenne ich das jetzt mal, ja, die Heilige Messe, eucharistische Anbetung, Fasten, Schriftlesung. Ja, denke da auch wieder an den Angriff des Teufels gegen Jesus in der Wüste. Ja, Jesus pariert den Teufel jeweils immer mit der Heiligen Schrift. Ja, das ist unser Werkzeug auch, ja, in die Bibel zu gucken, was steht denn da zu bestimmten Themen drin. Manchmal muss man es übertragen, das ist schon klar. Ja, also zu manchen Fragestellungen steht da nicht konkret was drin, die sich heute erst ergeben, aber schon kann man da was rausziehen. Ja. Was helfen kann? Sakramentalien, das Kreuzzeichen, ja, sich selber zu segnen, Segen zu geben, gesegnete Gegenstände, ja, oder diese Benedikt-Medaille, die habe ich irgendwo. Schon mal gesehen, dieses Kreuz, ja, mit den Buchstaben drumherum. Ehrlich gesagt, ich kriege die immer nicht auseinandergerechnet. Aber es ist im Prinzip, die Amerikaner nennen das den Devil Chaser, ja, den Teufelsjäger. Und worum es da geht, ist tatsächlich eben, da sind die, ja, genau, ja, das Benedikt-Kreuz. Da habe ich das Lesezeichen, da habe ich es hier mit drin. Da stehen diese Buchstaben, ja, einmal Pax, Friede, ist klar, ja, und dann steht da ein CSPB, Crux Sancti Patris Benedicti, Kreuz des Heiligen Vaters Benediktus, und dann geht es eben los tatsächlich in das Gebet rein, was da mit drin steht. Ja? Abgekürzt CSSML, ja, das Crux Sacra Sit Mihi Lux, das Heilige Kreuz soll mir Licht sein. Dann NDSMD, Non Draco Sit Mihi Dux, der Drache soll mir nicht Führer sein. Ja? Und dann die anderen Buchstaben, die dann auch nochmal zu lesen sind, lass jetzt mal die Abkürzung weg, ja, also Vade retro Satana numquam suada mihi vana. Weiche zurück, Satan, niemals verführe mich zum Nichtigen. Und was ich besonders schön finde, sunt mala que libas ipse venena bibas, schlecht ist, was du da reichst, selbst trinke das Gift. Ja. Das ist übrigens kein Dialog mit dem Teufel, sondern eine Anweisung. Ja. Also nicht in den Teufel in Dialog treten, sondern von sich weisen. Und das ist eben solche Dinge, die vielleicht helfen. Ja, ich habe eben gesagt, ihr habt einen Rosenkranz immer in der Tasche, den zu beten hilft sowieso immer, ihn dabei zu haben, glaube ich auch. Ja. Also nicht im Sinne eines Talismans, also nicht missverstehen, sondern wirklich zu sagen, okay, ich rüste mich mit allem aus, was ich irgendwie finden kann. Es geht um die Bedeutung darum, dass sie, sagen wir mal so, was der Teufel nicht ertragen kann, ist unsere Beziehung zu Gott. Ja? Und allein ein Kreuzzeichen hilft dann schon, ja? Wenn man tatsächlich glaubt, bestimmten Anfeindungen ausgesetzt zu sein. Ja? Bei tatsächlichen Angriffen und starken Versuchungen gibt es dann auch immer noch Erlösungsgebete. Ja? Also kein direkter Exorzismus, das ist in der katholischen Kirche dem Laien jedenfalls nicht erlaubt. Ja? Aber ich kann natürlich tatsächlich den Teufel von mir weisen, ja? In einem entsprechenden Gebet. Kein Dialog. Weitere Bibelstelle nochmal aus dem Römerbrief. Bedenkt die gegenwärtige Zeit, die Stunde ist gekommen, aufzustehen vom Schlaf, denn jetzt ist das Heil uns näher als zu der Zeit, da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag ist nah, darum lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Lasst uns ehrenhaft leben wie am Tag, ohne maßloses Essen und Trinken, ohne Unzucht und Ausschweifung, ohne Streit und Eifersucht. Legt den Herrn Christus an und sorgt nicht so für euren Leib, dass die Begierden erwachen. Wir haben jetzt eben von Waffen gesprochen. Worum es jetzt gehen soll, ist eigentlich mehr so das Thema also Waffen sind quasi unser aktiver Teil, ja, aber wir haben auch so eine Art Rüstung, ja, Know Your Armor heißt das dann, ja, kenne deine Rüstung, mit denen wir uns selber wappnen können, ohne jetzt direkt in einen Kampf zu treten. Tatsächlich uns für den Teufel nicht uninteressant zu machen, aber für den Teufel kein großes Angriffsziel zu beten. Also in erster Linie mal die Tugenden, ja, Glaube, Hoffnung, Liebe, Glaube im Sinne nicht, also glaube nicht, an die, nicht nur an die Existenz Gottes, sondern eben auch das Vertrauen in ihn zu haben, ja, was mich schützt. Hoffnung meint dann vor allem die Hoffnung und damit auch das Vertrauen in die Erlösung. Ja. Also wenn wir diese Hoffnung aufgeben, dann setzen wir am Ende auf eigene Sicherheiten, auf unsere eigenen Themen und dann ist der Teufel direkt zur Stelle und wird uns dabei schon helfen, dass wir auf unsere eigenen finanziellen, weltlichen Schutz bauen. Ja. Oder zum Schluss eben das Thema Liebe. Ja. Paulus nennt das an einer anderen Stelle auch den Brustpanzer unserer geistlichen Rüstung. Das ist die Liebe. Ja. Er beschreibt das im 1. Korintherbrief, 1. Korinther 13, den ich, ist so eine Stelle, die wird immer auf Hochzeiten vorgelesen. Und ich habe immer den Verdacht, die meisten hören nicht richtig zu, weil das ist also wirklich ein gewaltiger Text, der da eigentlich drin steht. Ja. Wenn ich die Sprache der Menschen und Engel redete, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich dröhnendes Erz. Oder eine lärmende Pauke. Und wenn ich prophetisch reden könnte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis hätte, wenn ich alle Glaubenskraft besäße und Berge damit versetzen könnte, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich nichts. Und wenn ich meine ganze Habe verschenkte und wenn ich meinen Leib dem Feuer übergäbe, hätte aber die Liebe nicht, nützte es mir nichts. Ja, und zum Schluss, für jetzt bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, doch am größten unter ihnen ist die Liebe. Ja, also diese ganze, ich finde den, wie gesagt, einer, glaube ich, der meist, oder nach meiner Wahrnehmung der meist unterschätzten Textstellen in der Bibel, die immer wieder gerne benutzt wird bei Hochzeiten. Und wenn man sie wirklich intensiv durchliest, stellt man ganz, ganz viele Dinge da fest. Und eben auch sowas, ja, zu sagen, okay, da ist unsere Kraft. Ja. Und um das Bild dieses Brustpanzers fortzuführen, ja, wenn wir aus der Liebe rausfallen, ja, wenn wir die Liebe verlieren, die Liebe zu Gott, zu unserem Nächsten, ja, dann kann der Teufel tatsächlich zum tödlichen Schuss ansetzen auf unser Herz. Ja. Im Epheserbrief spricht Paulus noch von weiteren Teilen der Rüstung, ja, Wahrheit bzw. Wahrhaftigkeit. Ja. Zum Beispiel auch wieder aus der Heiligen Schrift, ja, darum legt die Rüstung Gottes an, damit ihr am Tag des Unheils standhalten, alles vollbringen und den Kampf bestehen könnt. Seid also standhaft, gürtet euch mit Wahrheit, zieht als Panzer die Gerechtigkeit an und als Schuhe die Bereitschaft für das Evangelium vom Frieden zu kämpfen. Vor allem greift zum Schild des Glaubens, mit ihm könnt ihr alle feurigen Geschosse des Bösen auslöschen. Nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes. Das ist das Wort Gottes. Hört nicht auf zu beten und zu flehen. Betet jederzeit im Geist, seid wachsam, hart aus und bittet für alle Heiligen. Ja. Oder weiter im Philipperbrief, dass ihr nichts aus Ehrgeiz und nichts aus Prahlerei tut, sondern in Demut schätzt einander den anderen höher als sich selbst. Also Demut ist das Thema. Ein demütiges Herz, tatsächlich eben auch als Rüstung. Haben wir eben schon gehört, ja, das ist die große Schwäche des Teufels gewesen. Demut ist nicht sein Ding. Ja. Das größte Beispiel am Ende, ja, auch aus dem Brief, das Beispiel ist eben Jesus. Ja, seid untereinander so gesinnt, wie es dem Leben in Christus entspricht. Er war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu sein, sondern er entäußerte sich, wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen. Er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn über alle erhöht und ihm den Namen verliehen, der größer ist als alle Namen, damit alle im Himmel, auf der Erde und unter der Erde ihre Knie beugen vor dem Herrn. Von dem Namen Jesu und jeder Mund bekennt, Jesus Christus ist der Herr zur Ehre Gottes des Vaters. Also Jesus war größer oder ist größer, ist Gott selber, ja, als seine Geschöpfe. Und er hat sich erniedrigt. Ja. Das ist exakt das, was der Teufel nicht getan hat. Ja. Dienen, wie gesagt, will er nicht. Ja. Und solche Demut schützt uns in gewisser Weise dann eben so zu werden, wie der Teufel, was er dann gerne hätte. Letzten Punkt vielleicht noch, ich hatte das eben schon mal angesprochen, ja, so praktisches Thema, keep the enemy out of the camp, ja, halte den Feind aus dem Lager fern. Auch das im Buch Deuteronomium ist eine schöne Stelle dazu. Denn der Herr, dein Gott, hält sich in der Mitte deines Lagers auf, um dich der Gefahr zu entreißen und dir deine Feinde auszuliefern. Dein Lager soll heilig sein, damit er bei dir nichts Anstößiges sieht und sich nicht von dir abwendet. Ja, wir haben dafür zu sorgen oder sollten dafür Sorge tragen, dass unser Lager, unser Umfeld, unser eigenes Leben eben tatsächlich von Reinheit geprägt ist. Und da gibt es eben so trojanische Pferde, so wird das hier auch in dem Buch beschrieben, ja, die da sind. Also alles, was offensichtlich nicht von Gott kommt, kann dem Teufel dienen, in unser Lager einzudringen. Ja? Und Exorzisten berichten häufig davon, dass, wenn es tatsächlich echte Fälle von Besessenheit gibt, dass die eine Vorgeschichte hatten. Ja? Da gibt es dann so vermeintliche Kleinigkeiten, dass jemand mit Tischrücken angefangen hat, Seancen, ja? Spielereien mit Okkultismus, ja? Drogen, Rauschmittel, sexuelle Abweichungen, Abtreibungen auch. Ja? Alles Sachen, die... wo wir uns dieser Sünde öffnen, ja, und der Teufel ein Einfallstor gehabt hat und das verbreitet für sich. Ja. Man könnte es vielleicht vergleichen, wir haben morgen mal kurz über den Herrn der Ringe gesprochen. Ja? Wo man, ja? Helms Klamm war im Prinzip sicher, bis auf diese eine Schwachstelle, ja? Und wo die dann gesprengt wird in der Mauer. Ja? Und das ist das, was der Teufel genau tut. Er sucht die Schwachstelle und er wird sie finden. Ja? Und da ist es gut, sich dieser Schwachstelle selber bewusst zu sein und die dann abzusichern, eigentlich letzten Endes. Ja? Dazu vielleicht jetzt nochmal aus der Ansprache von Papst Paul VI. Ja, heute zeigt man sich lieber als stark und frei von Vorurteilen, gibt sich gern als Positivist, setzt aber dann doch sein Vertrauen in völlig unbegründete, magische oder volkstümliche Formen des Aberglaubens. Oder noch schlimmer, man öffnet die eigene Seele, welche die Taufe empfangen hat und so weiter, den freizügigsten Erfahrungen der Sinne, den zerstörerischen Kräften der Drogen oder auch ideologischen Verführungen durch modische Irrlehren. Dies alles schafft Risse, durch die das Böse leicht eindringen und die innere Einstellung des Menschen verändern kann. Es ist nicht gesagt, das ist ganz am Anfang schon gesagt, es ist nicht gesagt, dass jede Sünde auf einen direkten Einfluss des Teufels zurückgeht, aber es ist auch wahr, dass derjenige, der nicht mit aller sittlichen Strenge über sich selbst wacht, sich dem Einfluss der geheimnisvollen Macht der Gesetzlosigkeit aussetzt, von der der heilige Paulus spricht. Sie macht unsere mögliche Erlösung problematisch. Schon deutlich, was der Papst dort gesagt hat, damals vor dem Hintergrund auch in der Kirche, wo der Papst gesagt hat, er hätte das Gefühl, dass durch irgendeinen Spalt der Rauch des Satans in den Tempel Gottes eingedrungen sei. Ja, und wenn man jetzt sich nochmal in Erinnerung ruft, wovon Paulus alles spricht, er hat ein Thema hat er nicht angesprochen, jedenfalls nicht direkt, und das ist die Kirche. Ja? Er spricht nicht von der Kirche als Rüstung oder als Schutz. Da kann man sich fragen, warum nicht. Jedenfalls, sagen wir mal, die Kirche ist nicht unbedingt oder nicht hundertprozentig sicherer Ort. Ja, der Papst hat das damals 1972, diese Katechese bzw. auch diese Ansprache dort gehalten. Und ja, auch der ich habe dann auch nochmal mitgebracht ein Buch, das ist der von Bruder Gabriele Amort. Ja, kennt vielleicht der ein oder andere, ist so der vatikanische Chefexorzist, der darüber schreibt. Ja, und der auch sagt, okay, es gibt durchaus auch im Vatikan Menschen, die satanische Rituale feiern. Ja? Wir haben letztens die Berichte gelesen über, und wir hatten gestern der Karl-Olaf Bergmann ja auch darüber berichtet, über sexuellen Missbrauch in der Kirche. Wenn man die Berichte in den USA liest, was da passiert ist, das kann man in wahrsten Sinne des Wortes eigentlich nur noch satanisch bezeichnen, was da passiert ist teilweise. Ja? Es geht ja nicht nur, in Anführungszeichen, um einen sexuellen Missbrauch, sondern tatsächlich noch in stärkerem Maße sakrilegisch, in da irgendwie biblische Szenen nachgestellt wurden und dann sexuell angereichert wurden. Also wenn da nicht der Teufel ist, dann weiß ich es nicht. Ja. Also insofern, aus katholischer Sicht kann man sagen, ohne Kirche gibt es kein Heil, aber es bedeutet nicht, dass in der Kirche unter den Gläubigen, wie auch unter den Priestern bis hoch zum Papst, es eben tatsächlich nur Heil gäbe. Ja. Ja, Wahrheit, Gerechtigkeit, Opferbereitschaft, Glauben, Demut, das Wort Gottes, Gebet, das alles sind Waffen oder in Rüstungen, die uns Gott an die Hand gibt, und sie zu haben ist gut, sich darin zu üben, notwendig, aber man muss das Schwert dann tatsächlich eben auch aufheben. Also das Schwert ist immer ein schönes Bild für uns Ritter natürlich, ja, das Schwert da aufzunehmen, was allererst mal bedeutet, sich zu entscheiden, den Krieg auch wahrnehmen zu wollen. Ja. Zum Glück haben wir auch Mitstreiter, ja, Engel, Heilige in der Kirche, eben auch mit den Gläubigen und Priestern, die uns unterstützen. Also wir sind eben nicht schutzlos ausgeliefert. Und wenn man denn erkennt, dass es einen Krieg gibt und dass wir da mittendrin stecken quasi. Ja. Angst ist darum nicht notwendig, aber Aufmerksamkeit ist geboten. Und dann zum Schluss würde ich gerne nochmal einen Abschnitt aus dieser Katechese von Papst Paul VI. Ich habe die mitgebracht, die kann ich gleich mal rumgeben. Sind vier Seiten. Und zwar auf zwei Seiten gepresst, aber das ist, glaube ich, ganz gut nochmal nachzulesen. Er schreibt, wie kann man sich gegen das Wirken des Teufels verteidigen? Die Antwort ist einfach zu formulieren, auch wenn ihre Durchführung schwierig ist. Wir können sagen, alles, was uns von der Sünde bewahrt, schützt uns eben dadurch vor dem unsichtbaren Feind. Die Gnade ist und bleibt die entscheidende Verteidigung. Das Freisein von Sünde erweist sich gleichfalls als Stärke. Und jeder erinnert sich, wie die Apostel in ihrer Unterweisung, die Rüstung eines Soldaten als Symbol für die Tugenden verwandten, die den Christen unverletzbar machen können. Der Christ muss gleichsam ein Soldat sein, muss wachsam und tapfer sein. Er muss bisweilen zu besonderen asketischen Übungen greifen, um bestimmte Angriffe des Teufels abzuwehren. Jesus belehrt den Christen durch den Hinweis auf das Heilsmittel durch Gebet und Fasten. Der Apostel rät ihm, als wesentliche Richtlinie einzuhalten, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Im Wissen um die Bedrängende der Gefahren, denen sich heute die Menschen, die Kirche und die Welt ausgesetzt sehen, wollen wir versuchen, der gewohnten Bitte in unserem Hauptgebet Sinn und Wirksamkeit zu verleihen. Vater unser, erlöse uns von dem Bösen.